Wir haben noch das Problem, dass wir uns viel zu sehr damit befassen, das Verhalten von Pflegekräften zu imitieren durch Digitalisierung und dadurch das eigentliche Problem nicht lösen.
Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör mit Andrea Buzzi.
In den Medien wird der Pflegenotstand zwar immer wieder thematisiert, aber so richtig fühlen tut man es nicht, zumindest nicht als gesunder Mensch. Erhebungen zeigen aber, dass in Deutschland über 4,1 Millionen Menschen pflegebedürftig sind. Bis 2060 könnten es schon über 4,6 Millionen sein. Es fehlen Hunderttausende Pflegekräfte. Wie sieht die aktuelle Lage in der Pflege wirklich aus? Und kann Technologie diese Lage verbessern? Darüber spreche ich mit Katharina Steinhauer, einer renommierten Pflegewissenschaftlerin am Universitätsklinikum Frankfurt am Main. Katharina hat früher selbst als Altenpflegerin gearbeitet, dann den wissenschaftlichen Weg eingeschlagen und arbeitet nun daran, Pflege digitaler zu machen. Ich freue mich auf einige spannende Anwendungsfälle, wo Apps, Software oder Roboter schon heute im Pflegealltag helfen. Herzlich willkommen, Katharina Steinhauer.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch heute.
Katharina, dann gehe ich gleich mit einer Frage rein, die dich bestimmt zum Nachdenken bringt. Wenn du pflegebedürftig sein wirst, glaubst du, dass dich dann ein Pflegeroboter pflegen wird?
Tatsächlich glaube ich das nicht. Also ich habe ja auch noch ein bisschen Zeit vor mir, hoffentlich, bis ich pflegebedürftig bin. Deswegen wird sich bis dahin schon einiges in die Richtung getan haben. Aber dass jetzt ein Pflegeroboter für mich alleine zuständig sein wird, das vermute ich tatsächlich nicht.
Okay, da geht unsere Erwartung so ein bisschen auseinander. Vielleicht auch, weil ich mich mit dem Thema Robotik gerade sehr intensiv beschäftige. Und ich würde sagen, so in 30 Jahren könnte das schon sein, dass man seinen persönlichen Pflegeroboter hat. Aber wir werden es beide hoffentlich noch erleben. Dann gehen wir nochmal auf dein Hauptthema ein. Du bist ja Pflegewissenschaftlerin. Könntest du den Podcast-Zuhörern vielleicht erstmal noch einmal genau erklären, was unter dem Begriff digitale Pflege zu verstehen ist? Was wird ja doch oft sehr unterschiedlich verwendet.
Also digitale Pflege ist an sich erstmal auch relativ undefiniert. Gerade auch unter dem Aspekt, dass eben auch die Pflege an sich extrem viele Aspekte subsumieren möchte. Und der Zusatz mit digitaler Pflege, der beschreibt eben hier eher eine Unterstützung auf einer digitalen Ebene, auf einer technologischen Ebene, die eben Pflegende in der Patientenversorgung, in der Versorgung von Bewohnern unterstützt.
Ist damit auch gemeint, den Pflegealltag zu organisieren oder würde das dann schon nicht mehr digitale Pflege heißen in deiner Definition?
Das kommt darauf an, über welchen Alltag wir sprechen. Jetzt komme ich ja aus dem Krankenhaus und im Klinik-Setting haben wir eben vor allem auch viele standardisierte Prozesse, die sich eben auch einfach anbieten, durch Digitalisierung optimiert zu werden.
Hast du da ein Beispiel?
Als Beispiel ist zum Beispiel auch das Belegungsmanagement in der Klinik. Gerade die Bettenbelegung, die kann einfach durch digitale Tools wunderbar gesteuert werden. Und vor allem, wenn wir hier in unsere Datenqualität und auch in die Datenuntersuchung weiter investieren, dann können wir eben auch Vorhersagen treffen, die zum Beispiel die Belegung von Betten und auch die Auslastung der Klinik einfach besser steuern können.
Und dann natürlich auch den Bedarf an Pflegepersonal, gehe ich mal von aus.
Genau, das ist dann wiederum die andere Seite. Wir erfassen ja unfassbar viele Daten auch im Rahmen der Pflegedokumentation. Und versuchen ja jetzt schon über Pflegemaßnahmen, die dokumentiert sind, auch Pflegepersonal zu bemessen. Also welche Pflegeleistung leisten wir eigentlich in bestimmten Bereichen? Und darüber kann man eben gleichzeitig auch wieder steuern, welche bestimmten Kompetenzen brauche ich bei welchem Patienten?
Also ich bin ja Unternehmerin und ja auch ehemalige praktizierende Krankenschwester. Und wenn ich jetzt das so höre, denke ich, das müsste man doch eigentlich schon immer gemacht haben. Also zu gucken, wie viele Menschen brauche ich, um die Menschen zu pflegen, die hier in meiner Institution sind. War das früher eher so eine Schätzung oder hat man jetzt tatsächlich auch mehr Insights, die dann vielleicht auch so eine Krankenhausstruktur effizienter machen können?
Also wir sind auch nach wie vor noch bei Schätzung unterwegs, beziehungsweise eher, wen haben wir überhaupt zur Verfügung?
Also früher kenne ich das aus dem Schichtbetrieb, da waren halt in der Frühschicht 30 Betten, 6 Schwestern und Pfleger, dann noch das Servicepersonal und das war halt immer so. Wenn die Betten dann mal nicht alle voll belegt waren, dann war man aber trotzdem da. Ist das in Zukunft vielleicht anders?
Ich meine, das ist ja jetzt einfach schon mal deutlich anders, weil einfach deutlich weniger Personal zur Verfügung steht, auch deutlich weniger Assistenzpersonal, dass man eher schauen muss, wie kann ich jetzt meine hochqualifizierten Pflegekräfte sinnvoll einsetzen, dass ich dann eben nicht Pflegekräfte an einem Ort habe, an dem ihre Kompetenz nicht genutzt werden, sondern dass ich sie zielgerichtet auch über Bereiche hinaus verteilen könnte. Ne? Also weil nicht jede Pflegekraft hat die gleichen Kompetenzen. Das ist ähnlich wie bei uns. Es hat doch jeder unterschiedliche Vorlieben. Und da geht es jetzt vor allem auch darum, das eben ja sinnvoll zu steuern und gleichzeitig auch für die Pflegenden dann eben ein bisschen ein Gefühl der Selbstwirksamkeit zurückzugeben, ja, dass ihre Kompetenz auch gefragt ist.
Ich habe ja früher auch Schichtpläne geschrieben. Das war ja wirklich wie so ein Tetris-Würfel oder wie heißen diese Zauberwürfel, die man nur unter Mühe zusammenbringen konnte. Ist das jetzt auch schon digitalisiert?
Also es gibt ja schon verschiedene Schichtplan- und Dienstplansysteme, die das eben auch gut abbilden, die auch eben entsprechend Rückmeldungen geben, wenn jetzt Schichten nicht besetzt sind oder wenn man eben auf einen Engpass eben zuläuft. Aber die sind vor allem noch nicht mit einer großen Vorhersage verbunden und vor allem auch nicht verbunden mit dem Patientenklientel.
Okay, also das Patientenmanagement, die Datenbank ist nicht verbunden mit der Personalplanungsdatenbank.
Genau, ja.
Okay, das ist natürlich dann schwierig, das aufeinander abzustimmen, aber immerhin beruhigend, dass es da offensichtlich schon Software gibt. Komme ich nochmal zurück auf deinen Beruf. Du bist ja Pflegewissenschaftlerin. Was ist eigentlich genau deine Aufgabe?
Ja, meine Aufgabe, die ist vor allem sehr dynamisch hier am Klinikum. Also ich bin ja Gesundheits- und Krankenpflegerin und war dann vor allem erstmal eine Weile im Qualitätsmanagement unterwegs. Dadurch kenne ich auch unsere Prozesse hier ganz gut mittlerweile. Und gerade als wir dann eben im Rahmen vom Krankenhauszukunftsgesetz und auch verschiedenen Förderungen aus Hessen vom Land einfach mehr Digitalisierungsprojekte hier an der Klinik begonnen hatten.
Das ist die Uniklinik Frankfurt, ne?
Genau, die Uniklinik Frankfurt. Da war dann einfach auch der Bedarf da, diese Projekte fachlich zu begleiten. Also einmal im Sinne von einer Übersetzungsleistung zwischen Herstellern und Anwendern, aber eben auch, um so ein bisschen die Anwender zu entlasten, weil die haben in der Regel einen komplett anderen Arbeitsalltag, in dem sie jetzt nicht auch noch Produkte pilotieren können und mit Herstellern darüber aushandeln können, welche Funktionen sie jetzt noch brauchen.
Also das ist so diese klassische Funktion, die ja grundsätzlich auch bei der Digitalisierung des Gesundheitssystems gefordert wird, dass man aus der Praxis heraus auch Menschen in die Digitalisierung von Prozessen mit einbezieht und das halt nicht nur zwischen dem Einkauf und dem IT-Hersteller ausbaldowert wird, sondern es gerade eben Input braucht von der Pflege, von den Ärzten und Ärztinnen.
Genau. Also und diesen Aspekt, den hatten wir jetzt auch schon eine ganze Weile am Uniklinikum Frankfurt im Fokus. Auch unsere Anwendungsbetreuung unserer digitalen Patientenakte, die existiert schon seit 2007. Die wird eben nochmal fachlich betreut, auch von ehemaligen Pflegekräften, weil einfach die reine IT-Betreuung nicht ausreichend ist, ja, wenn es darum geht, bestimmte Formulare oder Ähnliches anzupassen. Und manchmal geht auch die Vorstellung ein bisschen auseinander von dem, was die jeweils andere Berufsgruppe den ganzen Tag macht. Und dann ist es eben besonders wichtig, dass da jemand auch ein bisschen vermittelt und aber gleichzeitig auch eben einsteht für die Pflege.
Aber ihr forscht und entwickelt ja auch. Also wenn ich das richtig gesehen habe, ist gerade am Universitätsklinikum in Frankfurt ein Kompetenzzentrum Digital Health eröffnet worden. Oder ist das schon ein bisschen länger her? Ich habe jetzt gerade den Zeitstempel gar nicht im Kopf.
Ah, das sind zwei verschiedene Sachen, die gerade eröffnet werden. Also wir haben einmal unser University Center for Digital Healthcare. Und zwar ist da einmal unser ärztlicher Leiter der Stabsstelle für Digitalisierung, unser Dezernent von unserem Dezernat für Informationssysteme und der Leiter des Instituts für Medizininformatik vorstehend. Das heißt, aus diesem Triumvirat heraus werden eben Digitalisierungsstrategien für die Klinik, aber auch idealerweise für die Region mitentwickelt.
Ah, das ist aber eher so eine Arbeitsgruppe. Das ist jetzt keine Teststation.
Genau. Also ich glaube, Arbeitsgruppe ist auch ein bisschen klein gehalten, aber das ist nicht diese Teststation, diese Anwenderseite. Also die Anwenderseite, die eben auch im Sinne dieses Kompetenzzentrum Digital Health hoffentlich entsteht. Da geht es dann tatsächlich darum, dass wir gerne die Mitarbeitenden vor allem viel mehr mit ins Boot holen möchten. Dass wir auf der einen Seite mitentwickeln möchten, was jetzt zum Beispiel technische Pflegehilfsmittel angeht, aber gleichzeitig auch, dass wir uns mit unseren Prozessen vor Ort auch nochmal befassen. Also wer hat eigentlich welche Anforderungen? Dass wir eben auch mit den Mitarbeitenden gemeinsam evaluieren können, ob ein technisches Hilfsmittel eigentlich jetzt einen großen Nutzen für uns hat oder nicht. Und das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. Also
okay, wie stelle ich mir denn das vor? Also es gibt ja in einigen Universitätskliniken tatsächlich Stationen, in denen ganz explizit zum Beispiel Apps oder Anwendungen erprobt wird in Pilotprojekten. Ist das sowas? Also ist es wirklich eine laufende Station oder ist es tatsächlich auch in dem Kompetenzzentrum Digital Health eher eine formale und inhaltliche Auseinandersetzung mit Prozessen und Definition von Anwendungsbeispielen?
Also in diesem Kompetenzzentrum sind zwei Komponenten abgebildet, nämlich einmal eben dieser Aspekt der Schulung, aber auch der Integration in bestehende Prozesse, Workshops etc. Gleichzeitig möchten wir hier aber auch vor allem für die Pflegenden, aber das ist natürlich auch für alle Berufsgruppen offen, ein Skills Lab vorhalten, um vor allem auch ein bisschen die Scheu vor den Dingen zu nehmen. Ja, da ist jetzt ein Roboter besonders plakativ. Der sieht erstmal recht groß, klobig und auch ein bisschen seltsam aus. Ehrlicherweise egal, welchen Roboter wir gerade angucken. Aber wenn ich den schon mal irgendwie gesehen habe und irgendwie auch mal anfassen konnte, dann hat er auch schon eine ganz andere Wirkung.
Das ist ein sehr gutes Stichwort, Akzeptanz von Anwendern. Das ist ja gerade in der Digitalisierung der Gesundheitsbranche auch so ein ganz wichtiges Thema. Wie erlebst du das? Also gibt es Vorbehalte von den Anwendern? Gibt es auch Vorbehalte auf Patientinnenseite, die du bemerkt hast, die vielleicht hier erwähnt werden könnten?
Also die Pflege wird ja tendenziell auch eher als sperrig bezeichnet. Da muss ich auch eine Lanze brechen, weil den Eindruck habe ich überhaupt nicht. Ich sage mal, natürlich gibt es immer wieder auch Mitarbeitende, die einfach nicht offen dafür sind. Ja, also da müssen wir jetzt auch nicht so tun, als würden alle Juche schreien, wenn ich um die Ecke komme. Aber ehrlicherweise laufe ich bei uns offene Türen ein. Und das hat vor allem damit zu tun, dass bis wir mit einem Produkt bei uns in der Pflege auftauchen, ist das schon mal verschiedene Schritte durchlaufen, bei dem wir schon mal die Sinnhaftigkeit auch überprüfen und ob das überhaupt kompatibel ist mit unseren Mitarbeitenden, mit unserem Patientenklientel und den Prozessen vor Ort.
Hast du da ein Beispiel? Kannst du irgendeine Anwendung beschreiben, die diesen Weg gegangen ist, wie ihr drauf gekommen seid und wie dann auch das Pflegepersonal darauf reagiert hat?
Also ein Beispiel ist, dass wir auch im Rahmen des KZG im Moment eine neue Pflegeprozessdokumentation einführen und im Rahmen dessen eben auch mobile Geräte, sprich Tablets, mitbringen. Jetzt ist es so, dass Tablets generell gut ankommen. Also das war schon mal von vornherein so. Und dann geht es aber auch darum, tatsächliche Einsatzmöglichkeiten des Tablets aufzuzeigen, weil ansonsten wird erst ein bisschen drauf rumgespielt und dann stehen die schnell in der Ecke. Und je mehr Einsatzmöglichkeiten ich da aber zeige, desto mehr wird es auch eingesetzt.
Was wäre zum Beispiel eine Einsatzmöglichkeit, also außer der Dokumentation?
Also vor allem dieser patientennahe Aspekt ist natürlich hervorragend. Ja, also wenn ich eben mit dem Tablet auch bei den Patienten im Zimmer meine Informationen habe, die ich für diesen Patienten oder die Patientin eben benötige. Und klar, ich kann gleichzeitig auch die Dinge dokumentieren, aber vor allem habe ich die Informationen an dem Ort, an dem ich sie brauche.
Wird dann auch zum Beispiel ein Wundmonitoring oder auch so pflegerische Handlungen wie Verbandswechsel und sowas, wird das dann auch schon über zum Beispiel Tablets dokumentiert?
Da waren wir tatsächlich in einer Entwicklungspartnerschaft sogar bei der Wunddokumentation mit unserer Klinik für Dermatologie. Das waren die ersten Tablets, die wir hier dann sogar hatten.
Inzwischen gibt's das ja als VR-Anwendung auch schon. Habe ich auf einer Messe gesehen, dass man das auch dann komplett ausgemessen wird, mit dem Vortag verglichen wird, zum Beispiel Dekubitus oder auch offene Ulzerationen. Oder das ist wirklich auch so ein Fortschritt in der Pflege, ne? Man ja viel systematischer auch arbeiten kann.
Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten letztens auch hier einen Vortrag, der ging eigentlich um Robotik in der Pflege, aber da hat eine Kollegin aus der Pflege auch gesagt, wir haben noch das Problem, dass wir uns viel zu sehr damit befassen, das Verhalten von Pflegekräften zu imitieren durch Digitalisierung und dadurch das eigentliche Problem nicht lösen. Und genau das ist ein Beispiel mit Wundverbesserung. Ja, warum soll ich das denn ausmessen und eintragen, wenn ich ehrlicherweise im privaten Bereich schon über digitale Produkte verfüge, die Dinge selbst messen könnten.
Ja, vollkommen richtig. Ja, ja, aber das ist natürlich auch nochmal so ein kluger Ansatz, anders zu denken, vielleicht auch von der Technologie zu denken und die versuchen, in den Pflegealltag zu bringen. Es gibt ja auch schon sehr viel Technologie in anderen Bereichen, sei es E-Commerce, Gaming oder auch im Travel-Bereich, was so Aufnahmemanagement und von Patienten zum Beispiel angeht, die wir ja ganz wunderbar eigentlich auch in der Gesundheitsversorgung nutzen könnten, weil sie eben einfach schon ausgereifte und erprobte Technologie ist.
Ja, und umso wichtiger ist es, dass wir aus der Pflege uns da eben auch positionieren und eine aktive Rolle einnehmen bei der Entwicklung, wie beispielsweise über eine Entwicklungsstation, dass wir eben nicht diese Dinge einfach eins zu eins verkauft bekommen, sondern tatsächlich auch erstmal definieren können, was brauchen wir eigentlich.
Okay, dann habe ich das jetzt auseinander bekommen in meinem Kopf, dass ihr da auch wirklich verschiedene Arbeitsgruppen habt, die sich um Digitalisierung kümmern und da auch vor allen Dingen die praktische Seite mit in den Vordergrund rücken. Du hattest ja vorhin auch von der Harmonisierung von verschiedenen Anwendungen, digitalen Anwendungen gesprochen. Wie geht ihr dabei vor und warum ist dieser Schritt auch so entscheidend?
Also der Schritt ist im Moment besonders wichtig, weil wir durch die verschiedenen Förderlinien im Moment verschiedene Produkte gleichzeitig pilotiert haben, die aber gleichzeitig auch verschiedene Schnittmengen miteinander haben.
Um Daten auszutauschen, ne?
Gar nicht auf der Datenebene, also das sicher auch, sondern eher auf einer Funktionalitätsebene. Wenn wir da im Bereich Kommunikation sind, ist das zum Beispiel das Patientenportal und der Messenger. Die haben einfach eine große Schnittmenge an Themen, die sie abbilden. Also Kommunikation macht keinen Sinn, wenn ich dann zwei verschiedene Produkte habe, die an sich auch einen unterschiedlichen Zweck haben, die aber trotzdem in verschiedene Richtungen gehen.
Ah, ich übersetze das mal mit meinem Arbeitsalltag. Also das wäre, wenn mein Slack-Messenger mit Outlook nicht kompatibel wäre und ich das nicht miteinander verbinden könnte.
Ja, genau. Ja.
Gibt es auch im Bereich Datenaustausch schon Ansätze? Also wenn zum Beispiel bei einer Verlegung eines Patienten die Daten, wird das auch alles digital übermittelt oder läuft das immer noch mit der Akte auf der Bettdecke?
Also wie gesagt, da haben wir ja den Vorteil, dass wir schon recht lange eine digitale Patientenakte haben. Dadurch ist das intern eher weniger ein Problem. Da geht es eher dann auch um, ich sag mal, andere Geräte, die auch Daten produzieren, die nicht direkt kompatibel sind, zum Beispiel mit dem KISS. Ja, da muss man eben ein paar Schritte gehen, um die Daten eben zu übersetzen. Und das ist natürlich katastrophal, wenn eben die gleichen Daten an zwei verschiedenen Orten eingegeben werden müssen. Also auf Anwenderebene und auch aus pflegewissenschaftlicher Sicht ist es natürlich jetzt nicht nachvollziehbar, warum wir diese vielen extra Schritte gehen, um die Dinge eben miteinander kompatibel zu machen.
Aber ich finde, wir machen ja gute Fortschritte. Wird ja auch sehr viel auch auf Interoperabilitätsebene an Standards und Konsens in der Branche verhandelt. Und es gibt ja auch ein Council dafür. Also da gibt es ja auch viel Bewegung.
Auf jeden Fall. Also wenn ich mir überlege, jetzt sind meine Anfangszeiten in der Pflege auch gar nicht so lange her. Und da waren wir auch ja einfach noch komplett auf Papier unterwegs.
Mhm. Wann war das? Willst du das verraten?
Also ich habe tatsächlich 2008 in der Altenpflege angefangen als Pflegehelferin. Von daher habe ich tatsächlich ein paar verschiedene Einrichtungen schon gesehen. Und ich meine, gerade die stationäre Langzeitpflege, die ist ja noch relativ abgeschnitten, ne? Also gerade hier an der Uniklinik sind wir da ja deutlich agiler. Wir haben ja auch einfach eine Infrastruktur, die ein Pflegeheim gar nicht bieten kann.
Finde ich übrigens beachtlich, deine Karriere. Also es hört sich super spannend an. Hätte ich das damals als Krankenschwester in der Uniklinik Eppendorf vielleicht so als Pfad vorgegeben bekommen, dass ich auch irgendwie mich noch wirklich in diesen Transformationsprozess einbringen kann, vielleicht wäre ich dann heute auch noch da. Ich habe damals wirklich auch gedacht, hier passiert die nächsten 20 Jahre nichts.
Ich meine, die Momente hatte ich auch und das war für mich ja auch ein Grund, warum ich dann die akademische Route gegangen bin, weil ich nicht gesehen habe, dass ich mit der ganz klassischen Ausbildung irgendwie mal was anderes machen könnte, als Krankenschwester zu sein.
Ja, oder eben die Prozesse auch im Krankenhaus für die Pflege und für die Patientinnen zu verbessern. Ich hatte immer schon viele Ideen und das hätte mich fast meine Erprobungszeit in der Lehre gekostet, weil ich der Oberschwester schon Vorschläge gemacht habe, wie sie die Pflege verbessern könnte auf der Hautpflegestation und da war ich echt, glaube ich, ganz kurz davor, direkt wieder aussortiert zu werden, insofern.
Ja, ich meine, die Pflege ist kein einfaches Pflaster und ich meine, auch ich war zum Stück weit Opportunistin. Ja, also das ist auch kein klassischer Weg, den ich hier jetzt gegangen bin. Und viele Dinge haben sich einfach ergeben im Verlauf. Und darüber bin ich sehr froh. Und gleichzeitig versuche ich jetzt auch so zu arbeiten, dass diejenigen nach mir, dass sie einfach mehr Perspektiven auch haben. Also wir haben letztens zum Beispiel auch bei uns über die Option eines Digital Nurse Programms gesprochen. Wir haben hier nämlich für die Ärzte ein ähnliches Pendant, dass die Ärzte eben für einen gewissen Zeitraum sich wissenschaftlich mit Digitalisierungsthemen befassen können und eben vor allem im Hinblick auf Forschung. Wir haben das angedacht für die Pflegenden, dass man eben auch hier für einen gewissen Zeitraum freigestellt wird und dann zum Beispiel auf einer Entwicklungsstation oder in einem Skills Lab oder ähnliches seine Kompetenzen mit einbringt. Wir sind uns noch nicht sicher, wie wissenschaftlich das ist. Jetzt laufen ja nicht überall Pflegewissenschaftler in freier Wildbahn rum. Und vor allem wollen wir auch diejenigen fördern, die einfach auch da sind und schon jede Menge Pflegekompetenz mitbringen. Und das ist natürlich für mich schön zu sehen, wenn sowas dann tatsächlich mal passiert, ja, dass ich dazu beigetragen haben könnte, dass andere eben auch andere Wege gehen können als den klassischen.
Also Katharina, ich traue dir das zu, weil du bist ja auch andere Wege gegangen und ich würde es total klasse finden. Also da werde selbst ich hellhörig, weil ich denke, was für eine tolle Chance. Und das wäre natürlich auch ein guter Ansatz, um diese vielleicht auch Skepsis oder Berührungsängste bei Anwendern auch noch viel stärker zu begegnen und denen einfach auch die Passion und die Schönheit des Ganzen noch näher bringen zu können. Deswegen auch jetzt die Frage an dich, wenn du Digitalisierungsstrategie bei euch in der Uniklinik Frankfurt siehst, was würdest du sagen, sind die Hauptziele? Geht es eigentlich um Geld? Ne? Also wir wollen ja alle Geld sparen, die Krankenhäuser. Oder ist der Hauptaspekt Qualität?
Ich meine, wenn wir die Pflege betrachten, sind wir ehrlicherweise schon weit davon entfernt, Geld zu sparen. Wir haben die Pflegekräfte, die wir haben. Und da geht es uns nicht anders als anderen Häusern. Ja, also bei uns wird nur mit Wasser gekocht.
Wo ja immer alle sagen, dass die großen Unikliniken alles kriegen und die kleinen Krankenhäuser nicht.
Ich sag mal, was jetzt Pflegepersonal betrifft, für Pflegepersonal macht das ja schon kaum einen Unterschied, ob sie an der Uniklinik sind oder irgendeiner anderen Klinik. Und da geht es zum Beispiel auch darum, dass wir schauen, wie können wir als Uniklinik hier auch einen Mehrwert für die Mitarbeitenden in der Pflege bieten. Dass sie eben sagen, dass das für sie interessant ist, an die Uniklinik zu kommen.
Ist das ein USP im Employer Branding, wie ich jetzt so als Kommunikationsexpertin sagen würde? Also überzeugt das die Leute, dass sie sagen, hey, wir haben hier übrigens eine der modernsten, digitalsten Stationen in ganz Deutschland. Das ist so ein richtiges Vorzeigemodell und da kannst du arbeiten. Ist das dann so, triggert das die Leute dann wirklich oder denken die, oh, jetzt lass mich doch meine Pflege machen, ich möchte doch einfach mit Menschen arbeiten?
Auf der einen Seite ist es so, wir stehen hier noch wirklich sehr am Anfang. Also ich kann nicht behaupten, dass wir hier eine völlig etablierte Entwicklungsstation haben.
Aber würdest du sagen, dass Pflegekräfte oder Caregivers im weitesten Sinne, dass die das anzieht, wenn sie sowas in so einer Stellenausschreibung sehen? Wir sind das digitalste Krankenhaus Deutschlands. Ist das ein USP?
Ich kann mir das gut vorstellen. Ja, also gerade wenn ich mir jetzt eben auch diejenigen anschaue, die jetzt nachrücken, die eben auch einfach Digital Natives sind, da ist schwer zu vermitteln, warum wir dann in einem riesigen Haus in so einem Ballungsgebiet nicht digital unterwegs sein sollten.
Und wie ist es mit Patientinnen? Würdest du sagen, dass es ein Auswahlkriterium sein könnte zukünftig, dass man in einem modernen, digitalisierten Krankenhaus lieber eincheckt für seine Knie-OP?
Ich denke, bei Patienten und auch bei Mitarbeitenden kommt es dann eben auch darauf an, was digitalisiert ist. Weil gerade durch das KZG kommen wir jetzt ja alle erstmal auf einen relativ ähnlichen Stand. Da gibt es ja auch eben Themen wie Onboarding etc. Und dann geht es wirklich darum, wie wird das umgesetzt. Wenn ich als Patientin oder Patient mit dieser Lösung nicht zurechtkomme, ist das für mich vielleicht auch eher ein negativer Aspekt, ja, wenn mir das mehr Arbeit macht.
Ja, oder Ängste. Es gibt ja auch tatsächlich Menschen, die sich nicht von einem Roboter operieren lassen wollen. Zum Beispiel im Prostata-Bereich wird das ja schon sehr häufig angewendet. Oder die Bedenken wegen Datenschutz sind ja auch häufige Hindernisse und insbesondere, wenn man auch immer wieder von Cyberangriffen ja auf Krankenhäuser, also da müssen wir, glaube ich, auch noch ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Was ist der Deal? Ja, was kriege ich dafür? Was ist mein Vorteil von diesen Technologien und was ist vielleicht auch das Risiko, was ich dann damit eingehe?
Ja, also da sind wir genau bei diesem Thema Trustworthy AI etc., wo es darum geht, wie kann ich demjenigen, von dem ich die Daten eigentlich haben möchte, auch sinnvoll nahelegen, dass ich damit nichts Böses im Schilde führe, sondern dass es eben förderlich für die eigene Behandlung ist und eventuell auch dazu beiträgt, dass die Behandlung anderer Patientinnen und Patienten besser wird.
Genau, also ich bin ja auch der festen Überzeugung, dass Digitalisierung auch zu einem Fortschritt in der medizinischen Versorgung und medizinischen Forschung führt. Allein schon durch diese großen Datenmengen, die man plötzlich auch zur Verfügung hat. Ich glaube, da haben wir noch ein bisschen was zu tun, weil unsere Regierung oder Deutschland hat es ja auch in der Argumentation noch nicht mal geschafft, die Organspende so argumentativ darzulegen, dass man diesen Deal versteht. Da sind wir jetzt, glaube ich, auch nicht gewohnt, ne, als deutsche Patienten und Patientinnen eigenständig zu entscheiden, was wir eigentlich wollen. Ich weiß nicht, wie du das einschätzt, warum da so eine gewisse Passivität herrscht, wenn es um Qualität und Zuverlässigkeit der Versorgung dann geht.
Also auf der einen Seite habe ich das Gefühl, dass wir auch über viele Dinge einfach viel zu sehr diskutieren, bevor wir in eine tatsächliche Umsetzung gehen. Das heißt, dass wir quasi schon eine viel zu fragmentierte Lösung daraus ziehen. Und das macht es dann eben besonders sperrig und dadurch halt auch gerade für Anwenderinnen und Anwender eben einfach nicht sehr sinnvoll.
Ja, und die mediale Berichterstattung ist ja tendenziell auch kritisch bis aufklärerisch und teilweise auch inkompetent. Ich glaube, da muss man tatsächlich auch noch viel erklären. Aber dafür gibt es ja unter anderem auch diesen Podcast. Wir haben jetzt ja über die Akzeptanz bei Patientinnen und auch bei Anwenderinnen gesprochen. Ich würde mit dir natürlich zum Schluss gern auch noch allgemein über die Pflegekrise sprechen, weil in den Medien wird ja der Pflegenotstand immer wieder thematisiert. Also es gibt ja inzwischen auch Demos, aber wenige, finde ich. Beziffert wird es auch. Also wir wissen alle, dass es Pflegekräftemangel gibt, der immer größer wird und dass wir da wirklich auch von einer Riesenzahl, einer Riesenlücke sprechen in der Versorgung der Pflegebedürftigen, dass auch hunderttausende Pflegekräfte fehlen. Aber so richtig fühlen tun wir das ja nicht. Und ich sage auch immer, der öffentliche Dienst, die Lokführer und die Postboten und so weiter, die streiken. Aber in der Pflege wird das relativ wenig gemacht. Und aus meiner Sicht liegt es daran, dass gerade Pflegekräfte, die diese Besonderheit ihres Berufs und ihres Auftrags halt wirklich auch von Herzen fühlen, sich gar nicht vorstellen können, dass sie einfach nicht zur Arbeit gehen und ihre Patienten da im Bett liegen lassen unversorgt. Wie schätzt du das ein?
Also ich sehe ein Problem in der Berichterstattung, weil es wird ja tatsächlich gestreikt und auch gar nicht wenig gestreikt. Tatsächlich auch bei uns wird regelmäßig gestreikt. Aber außerhalb unserer vier Wände passiert dann nicht viel.
Ja, das meine ich. Also du sagst, es wird mehr gestreikt, als man so wahrnimmt. Wie ist insgesamt die Stimmung und wie schlimm ist die Lage?
Ja, also gerade die Haltung der Pflegenden, die hat tatsächlich diesen Markt einfach auch getragen und trägt ihn ja auch immer noch, ne? Das kriegt man ja auch schwer mit sich zu vereinbaren, ja, dann eben nicht aufzutauchen. Und gleichzeitig sorgt es aber auch einfach dafür, dass wir einen riesen Burnout erleben bei denjenigen, die noch da sind, ja, weil es einfach kaum tragbar ist und das jetzt gar nicht explizit nur bei uns, sondern tatsächlich flächendeckend und ehrlicherweise noch deutlich prekärer im Bereich der Altenpflege und auch im Bereich der ambulanten Versorgung. Die ambulante Versorgung funktioniert ja auch, weil wir eben einige Pflegekräfte haben, die sich nicht an die vorgegebenen Minuten halten, wenn sie der einzige Kontakt sind, den die Menschen haben. Und das ist schwierig. Wir haben ein bisschen verpasst, diese Dinge auch zu operationalisieren. Ja? Also gerade sowas wie Empathie oder implizites Wissen etc., das sind Dinge, die eben Kompetenzen von Pflegekräften sind. Das sind Aufgaben, die Pflegende erledigen, aber die können wir mit keiner Pflegedokumentation oder Pflegepersonalbemessung abfragen. Und deswegen taucht es nicht auf.
Naja, und es ist natürlich auch die Frage, wie man den Wert von Pflege und Kümmern und Zuhören bemisst. Ja, also es kann ja auch in der Gesellschaft so hoch bewertet werden, dass man einfach sagt, es braucht da mehr Zeit, mehr Geld, mehr Qualität. Das hat ja nicht immer nur was mit Technologie zu tun. Aber bleiben wir mal bei dem Burnout oder Krankenstand. Es gibt ja einen signifikant deutlich höheren Krankenstand in der Berufsgruppe der Pflegenden als über andere Berufsgruppen. Also es ist sehr viel Burnout, sagtest du jetzt gerade. Aber ich kann mir auch vorstellen, das ist halt auch ein sehr anstrengender körperlicher Beruf. Kannst du dir vorstellen, dass auch in der Pflege Technologie helfen kann, dass es nicht mehr so anstrengend wird?
Da gibt es natürlich verschiedene Ansätze mittlerweile, ja, dass man eben genau die langen Wege und schweres Heben etc. unterstützt oder auch Patientinnen und Patienten positionieren, digital unterstützt.
Hast du da mal ein Beispiel?
Also zum Beispiel gibt es gerade im Bereich der Robotik auch verschiedene Arme, die eben am Bett befestigt sind, die unterstützen können, Patienten zu positionieren in die eine, die andere Richtung, weil wir manchmal auch einfach in Bereichen sind, wo das körperlich sehr anstrengend ist. Nicht nur aufgrund des Gewichts, sondern auch manchmal wegen Bewusstseinslagen etc. Ja.
Ich glaube, es gibt auch so Service-Roboter, die inzwischen auch im Einsatz sind, die und teilweise auch die Logistikaufgaben, also dieses klassische, ich renne über die Flure, das kenne ich auch noch, ich und meine Birkenstock, musste man regelmäßig auswechseln, weil die einfach total abgelaufen waren. Also das sind, glaube ich, auch viele Dinge, die diese körperliche Anstrengung auch reduzieren können und Lagerung oder auch Mobilisation postoperativ und ähnliches, da gibt es, glaube ich, auch schon tolle Anbieter, die auch so eine Intensivstation-Mobilisierung durchaus hinkriegen, indem sie den Patienten auch im Bett aufrichten. Aber ich frage mich, gibt es auch extra Digital Mental Health Anwendungen, an denen ihr arbeitet für Pflegende, um solche Skills vielleicht auch zu vermitteln wie Empathie und Abgrenzung, also seelische Gesundheit bewahren?
Ja, also tatsächlich ist es ja so, dass wir nicht nur Digitalisierung in der Pflege uns auf die Fahne schreiben, um eben für Pflegende ein attraktiver Arbeitsort zu werden. Wir haben hier auch im betrieblichen Gesundheitsmanagement haben wir beispielsweise auch eine App speziell für Pflegende. Da geht es eben um Mindfulness und solche Sachen. Aber wir haben nicht nur das, wir haben auch einfach generell verschiedene Angebote für unsere Pflegenden, auch über Yogakurse etc., die sie hier auch wahrnehmen können.
Wir haben ja vorhin auch, wie wir uns die Pflege der Zukunft vorstellen, habe ich dich ja ganz zu Anfang gefragt. Also ich bin ja jetzt 52 und ich stelle mir vor, dass ich bis 80 eigentlich ein ganz gutes, selbstbestimmtes Leben führen kann. Also wenn ich auch meine Großmutter und meine Mutter anschaue und Studien sagen uns zwar ja eine längere Lebenszeit voraus, aber eben auch eine Zeit, die wir in Krankheit verbringen. Also dieser Gewinn ist ja so ein bisschen ein schlechter Deal, würde ich fast sagen. Vielleicht wird das ja noch anders in den nächsten 30 Jahren, hoffe ich doch. Aber wie werde ich dann mein Leben verbringen, wenn ich pflegebedürftig bin, aber auch noch ein bisschen was selber kann? Hast du da auch eine Vision, wie so eine Pflegesituation der Zukunft aussehen kann und wo die auch stattfindet?
Ich gehe schon davon aus, dass wir auch in unserer eigenen Häuslichkeit ziemlich alt und auch recht pflegebedürftig werden können, weil gerade die Themen wie auch Ambient Assisted Living und auch Telemedizin, aber auch Telepflege sehr aktuell sind und an denen auch einfach schon seit geraumer Zeit gearbeitet wird. Parallel dazu gibt es ja auch gerade, was die Pflege angeht, ehrlicherweise sehr schöne Entwicklungen wie die Community Health Nurse oder auch eben eine Erweiterung der Pflegekompetenzen, sodass sie gerade im Quartier sehr viel aktiver werden können und auch aufsuchender werden können. Deswegen stelle ich mir das ehrlicherweise vor, dass das eine sehr schöne Mischung ist, ja, zwischen vielleicht Sensorik, zwischen telepflegerischen Anwendungen, vielleicht auch einem persönlichen Roboter, aber vor allem im Hintergrund eben auch noch eine Community Health Nurse oder vielleicht irgendeine Anwendung an irgendein spezielles Kompetenzzentrum für spezielle Fragen. Das wäre ein Traum, ja.
Es gibt ja sehr positive Studien auch darüber, die gerade, wenn man ältere Leute befragt mit Robotern, dass die ja sehr positiv darauf reagieren. Also mein Mann spricht ja auch regelmäßig, plaudert er ja mit Alexa. Also da fehlt auch nicht mehr viel. Ich kann mir das auch gut vorstellen. Und da steht ja dann meiner Villa mit meinen Freundinnen, wenn wir alt und gebrechlich sind, eigentlich nichts im Weg, ne? Das ist denn so eine virtuelle Pflegevilla.
Also und da auch, um nochmal ganz kurz auf die Robotik zurückzukommen, es gab ja auch die Förderlinie vom BMBF zu robotischen Systemen in der Pflege, die eben sehr eng durch Pflegewissenschaft begleitet wurde, um eben da vor allem den pflegerischen Aspekt zu betonen. Weil noch sind wir manchmal sehr technikgetrieben unterwegs. Ja. Das war eben genau der Ansatz zu schauen, was sind denn die eigentlichen Probleme, für die ich Lösungen habe und nicht, was sind die Tätigkeiten von Pflegenden, die ich technisch darstellen möchte.
Ja, das ist doch ein ganz wunderbares Abschlusswort. Ich würde dich noch bitten, mir ein Ja oder ein Nein zu geben auf folgende Frage. Kann Digitalisierung die prekäre Lage in der Pflege lösen?
Mit einem Wort.
Gemein, ne? Musst dich jetzt für eine Seite entscheiden, rechts oder links?
Oh, ich weiß nicht, bei Lösen auf jeden Fall nicht. Richtung Lösung gehend, ja.
Super, ganz herzlichen Dank. Ich nehme jetzt aus diesem wunderbaren Gespräch gerne mit, dass wir bei den Anwendern sowohl Offenheit als auch so ein bisschen Skepsis sehen, was digitale Pflegeinstrumente angeht, aber dass wir auf einem ganz wunderbaren Weg sind, die Anwender mit einzubeziehen, auch über Pflegewissenschaftlerinnen wie dich. Also, dass man einfach auch mal wegkommt von dem, ich imitiere einen Pflegenden, hinzu, wie kann eine digitale Unterstützung eines Pflegenden aussehen. Du sagst, es gibt noch viele Medienbrüche zwischen den einzelnen Systemen, dass da aber auch viel dran gearbeitet wird. Und ich finde, diese sinnhaften Produkte und Anwendungen, die ja auch auf Basis von Praxisberichten dann entwickelt werden, ist so ein ganz wichtiger Hinweis, in welche Richtung wir auch schauen sollen, wenn wir über digitale Pflege nachdenken. Ich fand es auch sehr interessant, mit dir nochmal über das gesellschaftliche Problem der Wertschätzung von Pflege und der Lösung der Pflegekrise zu sprechen. Ja, die Haltung der Pflegenden trägt den Missstand, hast du gesagt. Und ich denke, das werden wir in Zukunft nicht mehr tolerieren können. Und wir arbeiten ja auch schon an diversen Lösungen und ich wünsche mir da auch noch mehr Lobby und mehr Lärm, um dieses Problem auch aus der eigenen Erfahrung und aus der Erfahrung, die ich in meiner Familie mache, mit die fast alle in der Pflege sind und ich das mir auch live immer anhöre. Und das ist nicht das, wofür wir in Deutschland stehen, ist auf jeden Fall meine persönliche Meinung. Und ich freue mich auf das Digital Nurse Programm. Ganz herzlichen Dank, Katharina Steinhauer.
Ja, vielen lieben Dank. Es hat mich sehr gefreut.
Übrigens, dieser Podcast ist eine Produktion von The Medical Network. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Willst du das auch? Dann freuen wir uns über Likes, Shares und eine Bewertung bei iTunes. Noch mehr spannende Folgen findest du auf unserer Website www.themedicalnetwork.de.